Welt der Super 8 Filme.
Ja, zum Beispiel, nee, Louis de Finesse zum Beispiel.
Ah,
ne?
Genau. Also ja. Der Andreas, glaube ich, erzählt, er hatte irgendwie ein paar Komplettfassungen, ne? Aber ich glaube, auch 60 Millimeter, ne? Oder war das super?
Irgendwas hat er, ja, hat er gesagt. Und er sucht ja noch den Oscar. aber den habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass es den überhaupt gab. Aber er muss es ja irgendwo her haben, die Information, dass es den mal gab.
Ich habe jetzt hier mal auf Aufnahme gedrückt, weil ihr denn das Ganze, was ihr erzählt, ist alles wunderschön, aber niemand schneidet es mit. Verstehst du? Die reden hier Material für zwei Folgen und keiner nimmt es auf. Also von daher habe ich jetzt mal gequetscht und habe gesagt, so, jetzt geht's los hier. Und damit ich mal ein bisschen Ordnung ins Chaos reinbringe, sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, und ich weiß noch nicht, was das werden soll, Folge von Flimmerkino, der Podcast. Es wird eine Palaverrunde sein heute, weil ich habe nämlich beide hier. Ich habe den Masud hier im Studio und ich habe den Thorsten im Garten. Und mal gucken, was es wird. Und ich möchte vorwegnehmen, liebe Hörer, es ist noch kein Tropfen Alkohol geflossen, auch wenn man diesen Eindruck gewinnen könnte. Und ich möchte jetzt nicht, dass der Thorsten mir widerspricht und mir sagt, dass er vor seinem Bierchen sitzt. Ich möchte, dass das hier eine seriöse Geschichte wird.
Also zunächst muss ich mal sagen, wenn du sagst, du hast den Thorsten im Garten, das stimmt ja so nicht. Also womöglich mit Zipfelmütze und Schubkarre. Aber
so sieht's aus.
Nein, genau. Ich sitze natürlich bei mir im Garten.
Ach so.
Und sag jetzt erstmal Hallo Lödi und Hallo lieber Masud und Hallo ihr da draußen.
Hallo Thorsten, Hallo Lödi.
Ja, hallo. Boah, heute ist Chaos. Okay, das macht ja nichts. Wir haben nämlich beschlossen, also so, und jetzt müsste ich eigentlich an der Stelle sagen, eigentlich war das Thorstens Idee, aber Thorsten hat mir vorhin im Vorgespräch gesagt, er möchte nicht, dass ich das immer so abwertend sage, weil es immer so klingt, als wären die Ideen alle doof und ich hätte nur die tollen, möchte ich sagen. Der Thorsten hatte die wirklich, wirklich großartige Idee und ich wünschte, ich wäre selber drauf gekommen, bin ich aber nicht, dass wir uns vielleicht einfach mal zu dritt in den Podcast begeben und einfach mal so ein bisschen, ja, so, ich sag mal, ein Palaver halten. Wir reden einfach mal über unsere Super 8 Liebe, über unseren Super 8 Enthusiasmus. Vielleicht hat man die ein oder andere Anekdote. Mhm. Vielleicht reden wir einfach nur quer und es hat überhaupt keinen Sinn. Also wie gewohnt. Und habe ich mir gedacht, das finde ich super, machen wir. Und sobald Masud mich im Studio besucht, werden wir das auch dann technisch umsetzen können. Und jetzt sitzen wir hier. Guten Tag.
Guten Tag. Der flotte Dreier fängt
Guten Tag. Gleich. Ja. Ja, also ich finde die Idee super, weil es ja meine Idee war.
Hast Richtig, ja. Ja, ja,
meine.
Ja.
Und ich verfolge natürlich auch die Podcasts, die du mit Masud bisher aufgenommen hast. Mhm. Und da habe ich ja, glaube ich, gestern oder so, als wir was aufgezeichnet haben, habe ich schon gesagt, dass ich ganz froh bin, dass Masud so alle Genre abgreift, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Und da kann ich auch überhaupt nichts zu sagen. Also Horrorfilme sind mir ein Horror.
Was?
Und mich würde aber jetzt mal interessieren, ein bisschen persönlich, aber interessant für euch da draußen vielleicht auch. Wie hat das denn bei dir überhaupt angefangen, Masud? Wie alt warst du denn, als du zum ersten Mal von Super 8 gehört hast?
Oh, ich glaube, da war ich so um die 11 oder 12 Jahre alt. Da habe ich von meinen Eltern damals halt so, kennst du noch die Projektoren, die du mit der Hand kurbeln konntest, wo du halt so einen kleinen Film drauflegst,
ja,
dann mit der Hand gekurbelt hast selber und dann an die Wand geschmissen hast. Das waren meistens Stummfilme gewesen.
Ja.
Das war so die erste Berührung mit Super 8 Filmen halt so.
Und dann, also du hast das also praktisch irgendwie zu Weihnachten, zum Geburtstag oder
ja,
was?
Ja, zu Weihnachten, glaube ich, war das sogar gewesen, glaube ich.
Und vorher wusstest du gar nicht, dass sowas existiert, oder?
Richtig, genau.
Ja, haben die aber ein tolles Geschenk eigentlich ausgewählt, ne?
Eigentlich schon.
Ja.
Weil irgendwie hat es dann angesteckt, dann später mal halt sich mal mit diesem richtigen Super 8 Projektor halt anzulegen. Mein erster Projektor war ein Revue Lux, glaube ich, 5005 war das gewesen.
Ja.
Und, die
erste, und
Ja.
Den hast du dann vom Taschengeld gekauft, oder?
Nee, den habe ich irgendwie, meine Eltern haben den, glaube ich, irgendwie gekauft. Das war irgendwie auch was Ähnliches wie, heutzutage gibt es ja Kleinanzeigen und damals war es eher so eine Zeitungsannonce gewesen, wo halt Leute dann Sachen verkauft haben. Das war halt irgendwie so ein Pärchen gewesen, also zwei Männer, die halt das Gerät verkauft haben halt so. Und ich wusste ja noch nicht, dass es halt Bauerprojektoren halt besser sind, aber wie gesagt, erster Projektor war natürlich geil, nach das Gerät zu haben und dann halt die Filme dann zu gucken.
Ist das denn, bin ich da richtig informiert, du bist in Köln aufgewachsen, oder? Ja, genau,
korrekt, in Köln.
Ja, dann könnte ich mir ja vorstellen, weil Köln, das ist ja mal eine ganz andere Hausnummer, als ich das so erlebt habe, also in der Provinz. Mhm. Es gab in der nächstgrößeren Stadt gab es zwar auch Fotogeschäfte, wo ich dann auch Super 8 Filme gesehen habe, aber in Köln wird das ja wahrscheinlich mehr gewesen sein. Da hätte man wahrscheinlich in verschiedenen Schaufenstern Super 8 Filme liegen sehen.
Auf,
ne?
Auf alle Fälle, da gab es, wie gesagt, Saturn. Die hatten eine komplette Etage, die hatten teilweise so ein Vorführstudio gehabt. Da standen die Bauerprojektoren, teilweise so 15, 16, 1700 Mark haben die damals gekostet, die Geräte.
Ja.
Und da liefen dann halt die ganzen Trailer so auf Dauerschleife. Und dann gab es dann halt so, wie damals mit den Schallplatten, Regale mit den Super 8 Filmen. Da, das war wie so ein Paradies gewesen. Und wie gesagt, dann gab es ja noch hier Revue, glaube ich, diese Shops halt noch und Fotopost. Die haben ja auch noch so Sachen verkauft. Und halt die Dr. Müller Shops. Die hatten auch auf ihren Schaufenster dann auch teilweise so Super 8 Filme. Also jetzt nicht diese Filme, sondern auch normale Filme. Ich sag mal so die Reitenden Leichen oder der Pfarrer von St. Pauli mit Kurt Jürgens.
Moment, Dr. Müller? Ich kenne, also wir hatten hier in Leverkusen mal einen Dr. Müller Sex Shop.
Ja, den meine ich.
Ach, den meinst du. Tatsächlich. Und im Dr. Müller Sex Shop standen die Reitenden Leichen.
Ja?
Hat ja, okay. Nee, ich wollte das nur nochmal nachgefragt haben. Okay.
Und Kommissar X.
Mich würde interessieren, Masud, du lebst nach wie vor in Köln.
Ja.
Hat denn irgendeines dieser Fotogeschäfte überlebt bis heute?
Ich glaube, Fotopost nicht. Und ich glaube, Saturn, ja, gibt es ja zwar noch, aber halt, das heißt, glaube ich, jetzt Mediamarkt, glaube ich, das wird jetzt irgendwie übernommen.
Ja.
Also ich sag mal jetzt, von den Geschäften her allein, also die ich jetzt kannte, Foto Gregor hat überlebt, die gibt es immer noch am Neumarkt hier in Köln.
Ja.
Aber die haben aber so gut wie überhaupt keine Super 8 Sachen mehr.
Ja.
Was ich aber früher also, auch sehr gerne oft gemacht habe, war halt, bei uns gab es viele An- und Verkaufläden. Und da gab es auch viel, gab es einen speziellen, wo ich auch öfters hingegangen bin, der hatte jede Menge Super 8 Filme gebraucht, halt so. Die hast du halt teilweise für, ich sag mal, für 20, 15, 20 Mark, dann hat er so eine Rolle kaufen.
Ja.
Ich habe dann teilweise mal versucht, manchmal die Filme zu tauschen, die ich hatte, halt dann hingegangen, habe gesagt, hier Junge, ich gebe dir jetzt hier ein oder zwei Filme von mir, kann ich dann halt so einen Dreiteiler zum Beispiel nehmen und ich gebe dir noch irgendwie noch 15 oder 20 Mark dazu und so weiter.
Ja. Also das kenne ich aus Berlin und ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, dieses Geschäft, von dem ich da rede, hat so vor 20 Jahren vielleicht geschlossen. Das war ein gewisser Peter, der hatte in Charlottenburg, ich glaube in der Pestalozzi-Straße war das, hatte der einen Filmshop. Da bin ich, also ich bin als junger Mann oft in Berlin gewesen, weil die Stadt mir so gefiel und immer wenn ich mal ein verlängertes Wochenende machen konnte, dann war ich in Berlin und ich bin immer auch so in diesen Laden reingegangen. Der hatte halt Unmengen an Filmplakaten und dann hatte der noch so diese ganzen, wie hießen die denn, diese Heftchen, also diese Filmprogramme
hießen.
Ja, ne, genau. Und Aushangfotos, ja, und der hatte dann über der Verkaufstheke hatte der so ein Riesenregal und da standen ganz viele Super 8 Filme drin.
Wow.
Ich habe da auch vor vielen, vielen Jahren habe ich zum Beispiel diese einzige Komplettfassung der Ufa von Laurel und Hardy gekauft, die Fremdenlegion.
Ah, der Vierteiler, und, ne?
Genau, genau. Und das war für mich faszinierend, dass in dieser Stadt Berlin, in so einer großen Stadt, sich so ein Laden halten konnte.
Ja.
Ne? Dass er also in der Lage war, dieser Peter überhaupt die Miete zu bezahlen und so weiter und dann noch davon existieren konnte. Ne? Mhm. das fand ich faszinierend. Das wäre jetzt hier bei uns in der Provinz überhaupt nicht möglich gewesen. Aber da muss man vielleicht dazu sagen, dass also bis zur Wende wurde Berlin ja auch kräftig subventioniert. Ich glaube, die Mieten waren da auch längst nicht so hoch wie in anderen Großstädten. Wie war das bei dir, Lödi, in Leverkusen? Wie hast du denn die ersten Super 18, wo hast du die gesehen? Im Schaufenster oder?
Ja, also wir hatten bei uns in Leverkusen-Opladen ein Geschäft, das hieß Dr. Müller. Und da, ich komme da noch nicht so richtig drüber, wenn ich ehrlich bin. Mir geht die ganze Zeit.
Bist du als junger Mann immer gerne rein?
Ja, und mir ging gerade durch den Kopf, wenn Dolly Buster und Theresa Orlowski heute nochmal einen Film drehen würden, könnte man den dann auch die Rückkehr der reitenden Leichen nennen oder müsste man den anders bitten? Aber alles gut, wir lassen es mal sein.
Naja.
Also, ernsthaft, soweit das möglich ist heute. Nein, ich habe das auch schon mal erzählt. Wir hatten ein Foto, also bei mir hat es auch in der Kindheit angefangen. Wir hatten Nachbarn und ich hatte Schulkameraden, die hatten entsprechende Bauer, oder ich glaube, es waren Bauerprojektoren, es waren Stummprojektoren. Es gab 17-Meter-Rollen, es gab 33-Meter-Rollen mit den üblichen Keentop-Sachen, die es halt so gab. Fand ich immer sehr spannend, wollte ich unbedingt haben, hat man mir zu Hause gesagt, du hast ja nicht mehr alle Latten am Zaun, das ist teuer. Wir kaufen dir auf keinen Fall für mehrere hundert Euro einen Projektor und auch nicht diese teuren Filme. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Wenn du sowas sehen willst, warte, bis du alt genug bist, kauf es dir entweder selber oder geh ins Kino. Gut, dann habe ich das aus den Augen verloren und habe dann Anfang der 90er ein Fotogeschäft entdeckt. Also ich wusste, dass es das gab bei uns in der Innenstadt. Kann man sagen, weil es gibt ihn leider nicht mehr. Foto Greis hieß der. Und der hatte tatsächlich auch dann im Schaufenster Projektoren und Filme stehen. Und das hat mich dann an meine Kindheit erinnert und habe ich gedacht, boah, guck mal, und das waren damals wirklich humane Preise. Der erste Film, den ich bei ihm gekauft habe, da war unter anderem Psycho bei. Und ich lass mich vielleicht 15, 20 Mark bezahlt haben pro Rolle und irgendwie 60, 70 Mark für einen Projektor. Und da habe ich mich eingedeckt, weil das war gerade die Zeit, ich hatte gerade bei Bayer angefangen zu arbeiten als Jungarbeiter, kurz bevor es dann in die Ausbildung gehen sollte. Hatte also so um die, kann man ja ruhig mal sagen, um die 2000 Mark netto zur Verfügung. Das konnte man damals als 18- oder 17-Jähriger bei Bayer tatsächlich verdienen. Und da ist eigentlich fast mein ganzes erstes Monatsgehalt draufgegangen, weil ich habe mich richtig fett eingedeckt bei Fotopreis und bin dann da auch immer wieder hin. Und das war so damals meine Anlaufstelle, weil das gab ja noch so, ich habe das mit Anzeigenblättern oder Zeitungsblättern, das habe ich damals noch gar nicht so im Auge gehabt. Und für mich war immer Fotokreis. Und wir waren dann irgendwann auf so einer guten Stufe, dass es wirklich so war, dass er mich zu Hause angerufen hat und gesagt hat, ich habe wieder Filme gekriegt, komm doch vorbei.
Ja.
Und dann bin ich hin.
Ja.
So war das.
Toll. Tolle Geschichte. Ich bin ja, wie gesagt, in der Provinz aufgewachsen. Ich bin eigentlich geboren in der Stadt, in der ich heute lebe, in Rheinberg. Mhm. Aber nur, weil meine Eltern lebten zu der Zeit in Moers, eine Nachbarstadt. Und ich bin eigentlich nur in Rheinberg geboren, steht in meinem Pass eigentlich nur drin, weil in Moers war kein Bett im Krankenhaus frei.
Okay.
Letztendlich bin ich heute, muss ich sagen, erfüllt mich das ein bisschen so mit Stolz und Ehre, weil ich diese Stadt ja absolut liebe mittlerweile. Ich bin ja hier zu Hause angekommen sozusagen. Mhm. Aber wir hatten in Moers das eine oder andere Fotogeschäft. Also es gab das Moerser Fotohaus, das hatte gleich zwei Filialen in einer Stadt. Und dann gab es natürlich noch, Fotopost gab es auch. Und dann gab es noch einen Foto-Ostkamp, das war dann eher so ein Privatunternehmer, der auch mehrere Filialen hatte. Und ich erinnere mich an Foto-Ostkamp, der hatte dann im Schaufenster immer so diese ganzen Klassiker stehen, Dschungelbuch und
Fußballspiel.
Weil er hatte. Ja, genau, ne, diese Sachen, die standen da. Aber die waren ja dann zu der Zeit, als Super 8 noch boomte, einfach total teuer. Mhm. So, und das war eigentlich immer nur so ein Sehnsuchtsschaufenster. Also ich wusste, ich konnte mir die Sachen ja gar nicht kaufen. Und meine Mutter hatte aber zu der Zeit die war kleinselbstständig mit einer Heißmangel und hatte dadurch einen Gewerbeschein für einen Großhandel in Duisburg. Ah. Und das Ding hieß ganz früher Argos, dann hieß es mal Selgros und dann hieß es mal Fegro. Und momentan, ich fahre da gerade vorbei, wenn ich zur Baustelle fahre, reißen sie es gerade ab. die hatten, wenn man so reinkam, das heißt, Großhandel ist ja, ach, das ist ja sowieso für ein Kind schon total faszinierend, ne? Wenn du zwischen den Süßigkeitenregalen vorbeigegangen bist, ne? Und dann waren so diese übergroßen Dosen Haribo und so ein Zeug, ne? Aber man kam rein und musste so links rum, da waren dann erst so Schuhe aufgestapelt und dann hatten die bestimmt 4 oder 5 große Regale voller Super 8-Filme. Wow. Und ich bin immer total gerne mit meinen Eltern dorthin gefahren, wenn die gesagt haben, wir müssen einkaufen dort. Mhm. Und ich habe mich, also die haben mich dann am Ende des Einkaufs aus der Super 8-Abteilung wieder abgeholt. Weil, und ich kannte eigentlich alle Texte auf den Titel, die da auf den Boxen waren, weil ich da wirklich stundenlang geschwärmt habe und gedacht habe, Mensch, hättest du doch Geld. Mhm. Und aber also den ersten eigenen Super 8 Film, den ich mir gekauft habe, das war dann schon zu der Zeit, als die heruntergesetzt waren vom Preis.
Okay. Ja, die Willkörper, ja.
Ne, als Video dann schon Einzug hielt, ne? Mhm. Und das war die Schweinchen-Dick-Show, die ich mir da von der UFA gekauft habe. Man favorisiert ja immer das, womit man als Kind irgendwie aufgewachsen ist oder wo man so Erinnerungen dran hatte.
Ja,
und
klar.
Schweinchen-Dick war so die erste Fernsehserie, Entschuldigung, an die ich mich erinnern konnte. Und dann gab es also diesen 120 Meter Schweinchen-Dick-Film. Und habe ich letztens schon mal erwähnt, ich habe den heute noch. Ja.
Den gleichen?
Ja, genau.
Also den du damals geschenkt bekommen hast.
Oder den habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Ja. Okay. Ja, genau. Mhm. Ja, und so ging das dann. Dann hat man ja später ein bisschen mehr Taschengeld bekommen und dann abenteuerliche Radtouren bis nach Duisburg, Innenstadt. Da war nämlich gerade Fotoquelle, hatte riesige Wühltische im Foyer mit alten Super 8 Rollen.
Kann ich auch daran erinnern.
Und da habe ich dann auch ein bisschen was gekauft. Aber so die eigentliche Sammelleidenschaft begann dann bei mir erst, als es dann solche Filmbörsen gab. Ich weiß, in Essen im Saalbau, der ist ja mittlerweile umgebaut. Da findet sowas ja nicht mehr statt. Aber früher war dann so zweimal im Jahr da Filmbörse oder Schallplattenbörse. Und das war so, glaube ich, der Anfang, wo ich dann wirklich auch überhaupt mal gesehen habe, was gab's denn da so alles, ne? Weil von Komplettfassungen hatte ich zu der Zeit noch nichts gehört.
Mhm. Stimmt. Ja. Einmal ja wahrscheinlich von den Preisen ja von Gut und Böse gewesen.
Ja, nur man wusste, also ich persönlich wusste gar nicht, dass es sowas gab. Ne? Mhm. Ich war ganz erstaunt. Ich habe dann mal auch durch so ein Anzeigenbettchen habe ich mal irgendwo einen Projektor gekauft. Ich glaube, das war in Herne bei jemandem, der auch Super 8 Sammler war. Mhm. Der hatte einen Projektor annonciert, den habe ich gekauft, bin da hingefahren und dann kam ich mit dem so ins Gespräch und dann hat er gefragt, hast du denn auch Komplettfassungen, die du sammelst? Und dann habe ich gesagt, ja, nee, weil was gibt's denn da so? Und dann hat er mir das alles mal erzählt. Und die erste Komplettfassung, die ich hatte, war die vom Dschungelbuch. Die hatte er mir dann besorgt.
Wow.
Und ich weiß noch, dass es damals, also ich weiß, wie lange wird das her sein? Ich weiß nicht, vielleicht 30 Jahre oder so. Die kosteten damals, so eine Komplettfassung von Disney, kosteten damals zwischen 200 und 250 D-Mark.
Das geht ja noch. Erinnern. Das geht ja noch.
Ja. Ja, genau. Das ist also dann hochpreisig, ist es dann später erst geworden.
Ich dachte, die hätten aber die 1000 Mark oder was gelegen, die Komplettfassung.
Ja, vielleicht als sie neu waren eventuell, aber das waren ja jetzt alles gebrauchte Sachen. Hm. Also das war ein gängiger Preis, 250 D-Mark. Ich erinnere mich noch, kennt ihr diesen Super 8-Sammler, den es Jahre gab?
Ja, vom André Surpanz war das, glaube ich.
Genau, mhm. Genau. Da waren ja immer die Listen von den Sammlern drin mit den Filmen, die sie verkaufen wollten. Mhm. Und ich weiß noch, als diese Euro-Umstellung war, da hat irgend so ein Freak hat einfach die Preise so gelassen wie vorher und einfach Euro hinten dran geschrieben.
Oh.
Ne? Und dann wollte der dann für so eine Komplettfassung nicht 250 D-Mark, sondern 250 Euro haben.
Okay.
Und da haben sie alle dann total drüber aufgeregt. Ah, aber mittlerweile wäre das ja geschenkt, wenn man sich das mal überlegt.
Definitiv.
Ne?
Ja. Ein Schnäppchen wäre das dann.
Ja, genau. Naja.
Apropos Börse.
Also, ihr hört mich hier zwischendurch räuspern und ich habe mir eine kleine Sommergrippe eingefangen. Also es hat nichts mit euch zu tun, wenn ich hier mal zwischendurch, wenn mir die Spucke ausgeht. Aber ich quatsche auch so viel.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich lasse euch ja gar nicht zu Wort kommen. Also ich halte mich jetzt mal im Hintergrund bedeckt und höre mir euren schönen Podcast an. Was gab's denn da so bei euch?
Das geht dich überhaupt nicht an. Das war ja unser Podcast. Ich würde gerne nochmal auf die Börsen zu sprechen kommen, weil ich finde das gerade ganz, ganz interessant. Ich kenne das ja auch noch, Börsenzeiten, die ja dann auch irgendwann später losging. Mhm. Ich bin nicht auf vielen Börsen zu damaligen Zeiten gewesen. Ich war meistens auf der Kölner Börse, aber ich kann mich, ist noch nicht so lange her, 10, 12, 15 Jahre, da bist du auf den Börsen tatsächlich mit Super 8 Filmen noch überschüttet worden, ja, mehr oder weniger. Das hat ja total aufgehört, ne? Also in Köln gibt es mittlerweile, wenn wir Glück haben, schöne Grüße an der Stelle, noch den Uwe Klein, der da steht mit seinen Sachen. Und das war es dann auch schon. Die Neusser Börse hat nichts mehr an Super 8 und die ganzen anderen umliegenden, ich glaube Dortmund, wie sie alle heißen, ist auch nichts mehr. Deidesheim beziehungsweise Niederkirchen, einmal im Jahr. Aber sonst nichts mehr. Warum ist das so? Wo sind die ganzen Händler hin? Lohnt sich das nicht mehr? Hat einer eine Ahnung?
Also ich bewundere, zunächst muss ich sagen, ich bewundere den Uwe Banfeld Klein sehr. Ich habe ihn in Köln auch schon getroffen. Er steht einsam und allein im Foyer dieser Halle mit seinen Röllchen.
Ja.
Und also ich hätte die Muße gar nicht, ne? Aber er ist auch so enthusiastisch und sagt, Mensch, nee, Super 8 darf nicht sterben. Ich stelle mich da einfach mal hin. Das rechne ich ihm echt total hoch.
Absolut, an, ne? Absolut.
Und und auf deine Frage zurückzukommen, Lödi, warum ist das nicht mehr so? Ja,
eBay.
Weil sich der Markt, ja, sicherlich hat das mit eBay zu tun, aber der Markt hat sich ja auch verändert. Also alles das, was die Leute früher an Super 8 gesammelt haben, das findet jetzt im Bereich DVD und Blu-ray statt. Da machen wir uns ja nichts vor. Unsere Technik, für die wir da schwärmen, ist einfach veraltet. Man bekommt kein neues Material mehr im Gegensatz zu Blu-ray. Mhm. Man ist auf das angewiesen, was irgendwie noch übrig geblieben ist. Das ist ja auch nicht mehr so lukrativ, finde ich. Also ich würde mich vielleicht sogar hinstellen irgendwo, wenn ich wüsste, dass mehrere Anbieter Super 8 verkaufen. Aber es ist ja nicht mehr der Fall.
Leider.
Und du sagtest ja gerade Deidesheim. Das war ja ursprünglich in Waghäuse.
Mhm.
Und da bin ich ganz oft gewesen, weil das war ja auch eine reine Zelluloid-Börse. Und die war einfach damals auch schon übrig geblieben. Es gab nicht mehr viel, ne? Leider. Das ist aber, also ich spreche jetzt von vor 25 Jahren.
Ja, richtig.
Da hörte das schon auf mit den Super 8 Börsen.
Ja, das ist, aber ich sag mal, okay, einmal im Jahr treffen wir uns alle da, Deidesheim bzw. Niederkirchen, da wird es auch nächstes Jahr wieder stattfinden, aber da stehen halt sehr viele Händler, wirklich viele Händler, und ich vermisse die, weil ich höre dann auch immer, wo die überall herkommen und wo ich dann sage, okay, gerade wenn ich das jetzt so auf die Mitte Deutschlands, sprich Köln und Umgebung, größerer Umkreis, da kommen auch viele Händler her, aber sie sind halt auf den Börsen nicht vertreten. Das würde sich vielleicht oder lohnt es sich nicht, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe das auf der Börse jetzt in Niederkirchen festgestellt, dass dann viele, da sind natürlich auch einige Schnäppchenjäger unterwegs. Mhm. Die meisten wollen gucken, dass sie günstig Filme schießen und eben die Preise, die auf eBay verlangt werden, eben nicht bezahlen müssen. Das ist mir also schon aufgefallen. Ich habe das auch selber bei mir an den Preisen gemerkt. Ich fand ja, ich habe humane Preise gehabt. Kann der ein oder andere, der da war, vielleicht bestätigen. Aber es war doch für die meisten immer noch zu teuer. Also da wird, klar, da wird noch gehandelt oder so. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, dass es sich tatsächlich nur noch da für die Händler lohnt. Ich weiß es nicht. Schade ist es.
Ja, ich weiß, in Deidesheim beziehungsweise Niederkirchen, es gibt ja, ich weiß nicht, ich war ja letztes Mal nicht da, aber es gab ja auch ganz lange immer einen Stand von AV-Filmen.
Mhm.
Ich glaube, Frau Sanchez irgendwie hat da die Zügel in der Hand.
Mhm.
Und also die kam ja jetzt zum Beispiel aus München.
Mhm.
Ne? Diese einzige große Zelluloid-Börse zog dann eben die restlichen Händler und so weiter aus ganz Deutschland auch an.
Mhm.
Ne?
Oder früher in Essen, in Saalbau, war ja auch eigentlich eine große Super 8 Messe gewesen.
Da gab's ja, das, da gab's ja überhaupt gar keine
DVDs.
DVD zum Beispiel. Ja. Ne? Da gab's auch wirklich ausschließlich Super 8. Ne? Ja.
Aber leider sind ja auch viele gestorben. Ich glaube, der, vielleicht kennst du ihn auch, den Jürgen Milver, der ja auch über
öfters ja,
war, der immer mit seinem Köfferchen kam, da den Film eingepackt hatte.
Der okay. kam irgendwie so aus Dortmund oder sowas, ja, ne, glaube
ja.
ich.
Ja.
Ja, der war ja, aber er war ja damals schon ein sehr älterer Herr. Ja,
genau.
Ich habe den mal besucht übrigens. Da hatte der auch irgendwie annonciert, er würde Super 8 Filme verkaufen. Da bin ich da mal hingefahren. Und aber der war damals auch schon, ja, der war so ein Fuchs, ne? Der wollte auch irgendwie viel zu viel Geld für die
Sachen. Ja, Sache, ja, das stimmt. Das war der Haken in der Sache bei ihm.
Ja.
Habt ihr mal so richtige Schnäppchen gemacht bei Super 8? Also, dass ihr sagen könnt, boah, da habe ich mal irgendwie ein Konvolut gekauft oder da habe ich mal einen einzelnen Film gekauft, der sonst ein Schweinegeld kosten würde. Und da habe ich einfach so einen Schnapper gemacht, weil vielleicht der Verkäufer, / die Verkäuferin, keine Ahnung hatte, was sie da hat oder er. Gibt's sowas?
Also. Ich ja, auf der Börse in Köln, der letzte Countdown mit Originalhüllen. Film hatte zwei Laufstreifen gehabt. Habe ich bezahlt, ich glaube so 50 oder um die 60 Mark damals.
Das ist aber schon ein paar Jahre her.
Ja, ja.
Okay.
Bei mir ist das noch gar nicht so lange her, da war ich auch in Köln auf dieser Börse. Und dann stand da jemand, der hatte ganz wenig Super 8 Filme, also mehr so DVDs und so ein Zeug. Aber da stand die italienische Komplettfassung von den 10 Geboten.
Oh ja!
Aha. Da war ein Schildchen dran, 50 Euro wollte der dafür haben.
Mhm.
Und dann habe ich ihn gefragt, wie der denn vom Zustand wäre. Und dann sagte er, ja, das ist unterschiedlich. Ein paar Teile sind rot, ein paar sind ganz gut. Wäre aber eben noch nicht vertont. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, ist ein guter Preis. Aber ich müsste den ja noch vertonen und ich weiß ja jetzt nicht genau, wie die Qualität ist und so weiter. Bin dann auf der Börse, habe ich mich weiter umgesehen und als ich dann rausgehen wollte, kam ich an seinem Tisch nochmal vorbei. Und dann sprach er mich an und sagte, komm, 20 Euro kannst du mitnehmen. Da habe ich natürlich mitgenommen.
Ach was.
Ja?
Und cool. Bist du das gewesen, der letztes Mal irgendwie bei eBay oder was für, oder bei Kleinanzeigen für 98 Euro reingestellt hat?
Nee, den habe ich tatsächlich bei eBay verkauft. Da war der aber schon vertont. Also ich hatte den vertonen lassen.
Und hat geklappt? Einwandfrei?
Ja, und ich glaube, dass ich da so an die 200 Euro für bekommen habe. Oh, dann glaube
ich. Das geht.
Ja. Ja,
ich hab das mal gehabt bei, zum einen bei eBay, auch ich habe ja meistens Glück über eBay Kleinanzeigen. Da war eine ältere Dame, die hatte inseriert, also das ist da, dass sie da Filme hat. Und da waren unter anderem Fotos von Viva Las Vegas, Das Imperium schlägt zurück, der Vierteiler hier, mein letzter Kampf, die Todesfaust des Cheng Li war mit dabei, Bonnie und Clyde war mit dabei, der Trailer Imperium schlägt zurück, und es waren noch drei Teiler mit dabei. Und ich bin also hingefahren, weil sie sagte, VB, ich denke, komm, ist egal. Und dann, man ist schnell in so einem Moment. Es war auch nicht weit weg, weil man denkt sich halt, okay, bevor irgendwer anders da jetzt
hinfährt,
fährst du da hin. Und sie sagt, ja, das ist aus dem Bestand ihres kürzlich verstorbenen Bruders. Und sie hatte mir am Telefon vorher einen Preis genannt. Ich sag's euch jetzt, ihr dürft jetzt raten. Einfach mal so schätzen.
400.
Mhm. Hat Thorsten auch einen Tipp?
Nee, gar nicht. Okay. Also
ich sag's euch, 60 Euro.
Oh, oh Leckerbier.
Deswegen habe ich mich dann auch quasi in meine Strümpfe gesteppt und habe meine Frau anvisiert, weil die
also,
mich ja immer fahren. So, jetzt ich möchte das nur ganz kurz erklären. Also ich bin da angekommen und sie wollte immer noch 60 Euro. Und sie war so nett, das war so eine nette alte Dame, die auch gesagt hat hinterher, sie hatte mittlerweile Anrufe und andere Leute anzeigen. Sie weiß also, was diese Filme eigentlich an Wert sind.
Ja.
Aber ich hätte so nett mit ihr gesprochen im Vorfeld. Und sie wäre sich sicher, dass die Filme bei mir wirklich in gute Hände kämen.
Ja.
Und deswegen würde sie mir den Preis auch lassen. Also ich habe sie nicht über den Tisch gezogen. Bin ich bis heute froh drüber, weil ich bin mit einem wirklich schlechten Gewissen hingefahren.
Ja.
Und ich gebe zu, ich habe ihr dann insgesamt auch tatsächlich 100 Euro gegeben für alles.
Ja.
Aber das war so, das war auch so ein Tag, wo ich gedacht habe, wow. Das hat man nicht so häufig.
Also, das kenne ich eigentlich, dieses Gefühl, wenn dein eigenes Herz nicht dranhängt, weil jemand verstorben ist und du bist jetzt, du musst die Sachen irgendwie loswerden, weil du sie nicht gebrauchen kannst, dann ist es oftmals so, dass man sich potenzielle Käufer irgendwie durch ein Telefonat irgendwie, man findet die sympathisch. Mhm. Und oftmals ist es so, dass die Leute wirklich froh sind, wenn sie wissen, dass es in gute Hände kommt.
Ja, genau.
Ja. Ne? Das habe ich also selber auch schon erlebt, sowas. Und das ist aber, ja, aber ist doch toll. Das ist ja, wenn ich Sachen verkaufe, es müssen noch nicht einmal Super 8 Filme sein. Wenn ich irgendetwas verkaufe, wo ich weiß, da ist jemand, der sucht das ganz dringend für seine Sammlung, schon seit Jahren, würde ich den niemals über den Tisch ziehen, weil ich genau weiß, der kauft das nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern er will es halt selber total gerne haben. Ne?
Das war zum Beispiel jetzt vor kurzem, ich hatte letztens das ja auch mal erwähnt mit dem Elvis-Dreiteiler und die Frau, die den verschenkt hat, die kam auch direkt mit der Frage, Händler oder Sammler? So, wo ich dann sage, nee, also ihr wäre es egal gewesen, sie hätte mir den Film eh mitgegeben. Ich sage, nein, tatsächlich, tatsächlich Sammler. Also so. Ja, weil sie sagt, das ist ja ganz oft, wenn sie schon mal Sachen abgibt, die macht das wohl öfter mal. Die hatte da auch irgendwie an dem Tag, keine Ahnung, ein Garagen. Normalerweise machen Leute einen Garagenverkauf, die hatte irgendwie einen Garagenverschenk und hat da viele Sachen auch abgegeben. Ja, das war so. Die hat auch andere, da kamen Leute, haben geguckt hier und da und dann konnten die das mitnehmen. Das war schon sehr interessant. Und von daher, also das ist halt, da legen tatsächlich die Leute, wenn sie denn Ahnung haben, die, da hast du vollkommen recht, gehen dann her und sagen, okay, wenn sie Sammler sind, dann kann ich damit leben. Wenn sie Händler sind, haben manche noch so ein bisschen, dass sie denken, nö, also da gib mal ordentlich Geld, weil du verdienst da wahrscheinlich mehr dran und so. Und von daher,
das ist auch. Also ganz schlimm finde ich ja die Leute, die irgendwas annoncieren und das dann aber am Ende gar nicht verkaufen wollen. Ne?
Das gibt es auch, ja.
Das habe ich also auch schon ein paar Mal erlebt. Mhm. Und ich nenne natürlich keinen Namen, aber ich bekomme heute noch Listen von einem Herrn, der schon vor 20 Jahren Listen verschickt hat. Damals noch per Post, heute schickt er die per E-Mail. Und wenn da etwas dabei ist, was mich interessiert, dann schreibe ich dem, also mittlerweile nicht mehr, ich habe es aufgegeben, aber dann schreibe ich dem, ich hätte Interesse, würde ich auch zu dem vorgeschlagenen Preis gerne nehmen. Und dann findet das nicht statt, weil da irgendwas wieder, ich habe es mir nochmal überlegt und so. frage ich mich, warum, also die Leute heiß machen und dann am Ende sagen, auch ne, itchy-bitchy.
Das ist natürlich nicht nett. Ja,
okay. Ja, gibt's noch. Ne? Ja.
Mhm. Ja, also ich verstehe, wenn man sagt, okay, ich verkaufe was und dann hat man es verkauft und dann weint man, weil man es verkauft hat. Also das kenne ich auch, das Gefühl, habe ich mehrfach gehabt. Ja. Aber dass ich jetzt sage, okay, ich biete das an und dann, ach nee, doch nicht, müsste ich jetzt wirklich überlegen. Habe ich vielleicht auch schon mal gemacht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich verschicke keine Listen, wenigstens.
Hattest du nicht mal irgendeinen Film verkauft, wo ich danach geärgert hat, dass du verkauft hast?
Mehr als einmal. Also mehr als einmal. Schön, dass du mich da nochmal dran erinnerst.
Ja, ich auch. Ich hatte auch so geile Filme gehabt. Tanze Vampire Komplettfassung in Scope, in tollen Farben. Hatte damals, glaube ich, so 250, 260 oder 300 Mark gezahlt damals.
Ja.
Oder auch hier Dracula mit Christopher Lee. Komplettfassung. Ja.
Du Depp.
Toppe Farben, Englisch-Deutsch. Konntest du auswählen, die Spur.
Eieieiei.
Den hatte ich für knapp unter 200 Mark bekommen.
Wahnsinn. Das macht man aber nicht. Ja. Das ist ein Horrorfilm, da kann Thorsten jetzt nicht mitreden. Das ist dem Thorsten völlig egal. Aber
obwohl, er kennt ja noch die alten mit dem
Christopher Lee. Ich muss dazu sagen, das war aber böse.
Tanze Vampire.
Also bei Dracula, bei Dracula kann ich schon noch mitreden. Das war ja jetzt...
Christopher Lee ist ja Kult.
Ja, es sind ja keine Splatterfilme oder so in dem Sinne. Ne? Und
Tanz der Vampir ist ja eine Komödie halt, eigentlich.
Ja, richtig. Und ich meine, das habe ich natürlich auch alles gesehen. Ne? Aber mir ging es ja dann so eher um die, habe ich das vorhin mal angerissen. Ich war halt immer ein Schisser. Ne? Nicht umsonst leide ich heute noch unter meiner Angststörung. Und das war als Kind, war das auch sehr ausgeprägt. Und ich hatte diesen Piccolo-Filmkatalog für diese Splatterfilme da. Irgendwie so in der Mitte war dann der Zombie hing am Glockenseil und Maneater. Und alleine diese Fotos waren für mich schon so grauenvoll, dass ich einfach einen Prittstift genommen habe und habe die Seiten aneinander geklebt, damit ich die nicht aus Versehen aufblätter. Mhm. Also so ängstlich war ich vor solchen Dingen.
Das ist witzig, dass du das erzählst. Masud hat mir vorhin gesagt, er hatte auch mal so Heftchen, wo die Seiten aneinander geklebt haben, aber er hat nichts von einem Prittstift gesagt.
Hahaha.
Fan, so. Aber ist egal, gehört vielleicht hier nicht hin.
Prittstift ist dann auch Interpretationssache.
Ja, genau. Okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Das.
Oder was wär's denn?
Ja, ich erinnere mich zum Beispiel, dass.
Als Zombie kann blocken, dann als Animation so aller Looney Tunes, wäre das was für dich dann?
Ja, das hätte mir wahrscheinlich nicht so viel ausgemacht.
Das wäre so, ne? Tim Burton-mäßig halt so dann ungefähr.
Ja, das sowas liebe ich ja auch. Ne? Nightmare Before Christmas habe ich in 16 mm zum Beispiel. Und das ist alles nicht so. Aber ich erinnere mich an eine Sache, hat jetzt mit Super 8 irgendwie gar nichts zu tun. Aber ich habe halt eine Schwester, die ist 7 Jahre älter. Und die hat zu der Zeit, als ich Kind war, hat die Bravo gelesen.
Oh.
Und da gab es... Naja, nö, das hat mich auch gar nicht so wirklich interessiert, aber es gab eine Ausgabe, da waren diese ganzen Universal-Filmmonster als gemaltes Porträt. Ich erinnere mich, im Hintergrund stand King Kong mit ausgebreiteten Armen und dann waren dann hier der Schrecken vom Amazonas, ich glaube Nosferatu sogar war auch mit drauf, Dracula, Frankenstein, der Wolfsmensch und alles, was es
da Mumie. Gab.
Die Mumie, genau, ne, das war dann alles so farbig gemalt, also aber auch schon so lebensecht dargestellt, also keine doofe Zeichnung oder so. Und das war halt so ein großes Poster. Und bin ich ja total drauf abgefahren und mutig, wie ich war. Meine Schwester gab mir das dann in die Hand, habe ich das dann von innen an meine Kinderzimmertür gepappt.
Oh.
Und das hing genau 6 Stunden.
Dann?
Denn irgendwann musste ich ja ins Bett.
Oh!
Ja.
Verstehe.
Und zunächst habe ich so einen Kleiderbügel genommen und den über die Tür gehängt. Dann habe ich eine Jacke davor gemacht, damit ich da nicht immer hingucken muss. Aber ich habe das nicht ausgehalten, dass, wenn ich mal nachts wach wurde, Licht angemacht habe, dass ich diese Fratzen da gesehen habe. Ich habe das Poster dann wieder weggenommen. Ne? Also das sind lustige Geschichten eigentlich. Ne? Aber es hat mich irgendwie geprägt. Und ich habe dann aber auch sehr schnell erkannt, dass es so meinem Nervenkostüm nicht gut tut, wenn ich mir sowas auch angucke, also Filme. Ne?
Ja.
Deshalb, das könnte ein Grund dafür sein, warum ich heute nur Kinder- und Zeichentrickfilme sammle.
Ja, aber das ist ja völlig in Ordnung im Grunde. Ich habe das zum Beispiel, ich nehme jetzt gerne das Beispiel meiner Eltern. Meine Mutter, ähnlich wie ich, vollkommen Horrorfilm-affin und mein Vater konnte das nicht sehen, er ist leider nicht mehr da, aber der konnte das überhaupt nicht ab, wenn Mama irgendeinen Horrorfilm angemacht hat. Und die hatte, ich habe irgendwann mal bei denen in die Videosammlung geguckt und da waren dann halt tatsächlich auch so Sachen wie Lebendig gefressen, Zombie am Glockenseil. Und das waren so die Filme, die Jugend meiner Mutter geprägt haben. Und wo Papa immer sagt, geh mir weg. Ja, also das ist völlig okay. Von daher, ich verstehe das. Ich merke bei mir, muss ich sagen, mit zunehmendem Alter auch, dass ich mich so ein bisschen von Horrorfilm-Genre wegbewege. Also so die aktuellen Filme, so wenn es so hammerharte Sachen sind oder Filme mit so vielen Jumpscares, also diesen Schreckmomenten, muss ich nicht mehr unbedingt haben. Also es ist nicht mehr so toll wie früher.
Diesen Begriff darfst du gleich nochmal wiederholen, weil ich den nicht, also ich kenne den zwar, aber ich weiß immer nicht, wer ausgesprochen wird. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, war das Anfang des Jahres, habe ich diese Neuverfilmung von Nosferatu
der Untote. Ne?
Ja, genau, im Kino gesehen, weil natürlich als Nosferatu-Fan muss man sich den natürlich anschauen.
Auf alle Fälle.
Und und jetzt kommt dieses Wort, ganz viele von diesen
Jumpscares.
Danke, eingebaut. Mhm. Und das hat mich zum einen nicht nur erschreckt, sondern auch genervt. Und dann gab es halt, gab es auch so Ekelszenen, die natürlich in den vorherigen Nosferatu-Versionen niemals zu sehen waren.
Ja, ja.
Und ich hatte mich dann gefragt, braucht der Stoff das, um nochmal populär zu sein und eine neue Generation anzusprechen? Denn eigentlich leben ja beide Nosferatu-Verfilmungen, sowohl die von Murnau aus 22 als auch die von Herzog aus 78, die leben ja eigentlich durch Atmosphären.
Ja, ja.
Und das sind halt auch. Das stimmt. Ich glaube auch, dass diese Variante so ein bisschen dem, auch die, ja, ich sag mal, dem Zahn der Zeit geschuldet ist, weil das Publikum heute glaube ich, mit ruhig erzählten Gruselfilmen in der Form, wie man es eben von Nosferatu kennt, glaube ich, nicht mehr viel anfangen kann. Das zieht nicht mehr so. Ich möchte da ganz kurz ein Beispiel anbringen, was ich nämlich gestern, ich habe gestern Abend gestreamt, und zwar die neue Dracula-Verfilmung von Luc Besson, die es gab. Und ich verstehe, warum viele gesagt haben, dieser Film ist langweilig, dieser Film ist uninteressant, weil der wird sehr ruhig, komplett ohne Jumpscares in irgendeiner Form erzählt. Es dreht sich sehr viel um die ursprüngliche Liebesgeschichte zwischen Vlad Dracul und seiner Elisabetta, beziehungsweise in der heutigen Zeit dann. Selbst die etwas blutigeren Szenen, die es gibt, sind alle nicht irgendwie auf Schockmomente aufgebaut, sondern der Film wird wirklich ruhig erzählt. Er hat trotzdem, wie ich finde, seine gewisse Wirkung, aber ich kann nachvollziehen, dass er beim Publikum weitestgehend durchgefallen ist, weil die eben sagen, also das ist ja kein Horrorfilm. Und richtig, es ist kein Horrorfilm, es ist ein gruseliger Liebesfilm. So, und
ich habe auch zu dem neuen Nosferatu, also praktisch haben sich Leute zu geäußert auf Facebook und so weiter, die dann gesagt haben, ja, der war jetzt nicht schlecht, aber der hatte ja viel zu wenige Horrorszenen. Mhm. Also und mir reichte das vollkommen, ne?
Ja.
Dass sich der Magen einmal umdrehte. Aber ich würde gerne ganz kurz auf Nosferatu nochmal zurückkommen, weil ich ja die Atlas-Komplettfassung in Super 8 habe, schon seit vielen Jahrzehnten.
Mit Ton, ne? Mit dieser Musikuntermalung.
Das eben nicht. Also ich habe den in Essen gekauft als Komplettfassung und der hatte keine Tonspur. Also den muss es also auch in Stumm gegeben haben irgendwann mal. Mhm. Und ich habe dann aber eine Tonspur aufkleben lassen und habe den dann mit einer Musik von einer Nosferatu DVD vertont.
Da bin ich aber froh. Ich habe schon gedacht, du sagst jetzt, ich habe den vertont mit der Musik von Laurel und Hardy, damit ich mich nicht so erschrecke.
Natürlich, nein, natürlich nicht.
Okay.
Aber warum Komplettfassung Nosferatu, warum fixt dieser Film mich heute noch an? Ich habe den, kennt ihr noch, als im Fernsehen der fantastische Film
lief? Ja, aber der Vorspann, der war geil.
Das war der beste Vorspann.
Die ganze Schlange da rauskam und so weiter.
Das war ja von diesem Künstler, der damals diesen Yellow Submarine-Film, diesen Zeichentrickfilm für die Beatles gemacht.
Das war ein Deutscher, glaube ich sogar. Ne?
Ja, genau. Ne? Und das sieht ja auch so ähnlich aus vom Style.
Ja,
ne? Und das ist so typisch so psychedelische 60er-Jahre-Animation. Mhm. Und ich habe mich bei Nosferatu, als ich den zum ersten Mal in der restaurierten Fassung im Rahmen des fantastischen Films gesehen habe im Fernsehen, habe ich mich vor dem Trailer mehr gefürchtet als vor dem eigentlichen Film.
Genau, Sangfine.
Ja. Kann ich nur so nebenbei.
Kann ich euch ganz kurz ein Ratespiel mit euch machen? Also meine allererste Begegnung mit der fantastische Film. Dieses Logo lief, also dieses Intro, und dann kam die Ansagerin, die sagte wörtlich: Entschuldigung, aber Ihre Zähne stecken in meinem Hals. Welcher Film lief? Genau, richtig. Korrekt. Das war nämlich, da habe ich nämlich das erste Mal Tanz der Vampire gesehen.
Ich
habe übrigens völlig falsche Erwartungen gehabt. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein richtig gruseliger Film.
Ja.
Und dann kam Professor Ambrosius.
Aber witzig, also das genau das Gleiche, also ich habe das gesehen damals mit den Szenen, da kann ich mich jetzt dran erinnern, ich habe hier gerade so ein Déjà-vu. Ja, das tatsächlich, das habe ich auch gesehen.
Ich habe den gefühlt tausendmal geguckt, den Film. Mhm. Bestimmt zigmal im Kino, der lief immer bei uns in so einem speziellen, also Stammkino, wo ich halt da war, da habe ich den bestimmt in der Woche teilweise mal 2 oder 3 Mal geguckt halt so, weil er halt sowas
war. Kann ich nachvollziehen, ja.
Irgendwie zieht er einen Bann halt rein.
Absolut.
Ja. Ja, das stimmt. Und dieser Film hatte ja auch etliche Anleihen zum Beispiel an klassische Horrorfilme. Also ich denke da zum Beispiel auch an Nosferatu. Denn wenn man den, sag mal schnell, wie heißt der Schauspieler, der auch Regisseur war?
Polanski.
Der sieht ja in seiner Rolle original so aus wie der Hatter in Nosferatu 22.
Korrekt,
richtig. Und der hat mir auch immer gut gefallen, dieser Film. Den fand ich auch nicht so gruselig, auch wenn es da Blut gab, aber der war einfach lustig, fand ich. Ne?
Besonders der Sohn da von dem Graf Krolok da, ne?
Hm.
Herbert,
glaube ich, ne? Also ich fand schon am Anfang, ich erinnere mich, dass ich war ja noch nicht mal jugendlich, wahrscheinlich darunter, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, vielleicht so 11, 12 Jahre alt oder so. Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass ich also aus dem Lachen nicht mehr herauskam. Ganz am Anfang gab es so diese Szene mit diesen Glühbirnen auf der Haut,
die so
plopp.
Die Saugnäpfe, genau.
Die Saugnäpfe. Ich habe geschrien vor Lachen. Also das war wirklich. Ja, genau. Und das war ja auch total auf Klamauk aus.
Ne? Der Professor dann mit der riesen Salami auf den Schädel bekommen von der Wirtin da.
Ja, herrlich. Na guck da, also, ne, selbst wenn ich da Horrorfilm überhaupt nicht vertrage, aber haben wir doch noch irgendwo so eine Strecke gefunden, wo wir uns begegnen können.
Siehst du, man trifft sich immer irgendwo auf halber Strecke, das ist doch gut.
Ja.
Oder auch hier die Szene da mit dem Spiegelsalon da, Spiegelsaal, wo die ja getanzt haben.
Ja.
Ne, da, das war ja kein Spiegel bei den Dreharbeiten, war es ja kein Spiegel, sondern da war nichts. Da war halt gegenüber andere Schauspieler, die halt so ungefähr so aussahen, wie die
Mach Sachen.
Ach, das, so haben die. So ach, haben die
das waren gemacht. Gar keine echten Vampire.
Nein, keine
echten. Und ich denke, ach, guck mal, wie die das toll, wo die Vampire alle her haben. Mhm. Da haben die mich beschummelt.
Echt?
Nee.
Gar nicht, ne?
Bah.
Obwohl, Lödi, so abwegig war das vor 100 Jahren nicht, ne? Denn ich habe mich ja mit der Materie Nosferatu sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt.
Ist doch heutzutage und, sogar noch, dass sie teilweise manche Leichen fehlen, wenn die halt gestorben sind.
Aber das machen Ehemänner manchmal mit ihren Frauen aus Sicherheitsgründen. Aber das hat nichts damit.
Also ich weiß nicht, was mit dem Löder heute los ist. Irgendwie geht die. Ja, also bevor du dann noch von irgendwelchen Vorlieben bei irgendwelchen Praktiken erzählst, komm ich noch mal eben auf den Nosferatu zurück.
Bitte.
Denn 1922, als Murnau diesen Film drehte, der wurde ja in Deutschland gedreht, also teilweise, unter anderem in Lübeck, in Lauenburg und in Wismar. Mhm.
Und
als die
Dreharbeiten in Rumänien auch, glaube ich. Kann das sein?
Ja, natürlich.
Da
in der Hohen Tatra, ne? Genau.
Ja, ja.
Aber als die in Wismar gedreht haben und in den Drehpausen Max Schreck als Graf Orlok in seiner vollen Montur auf dem Marktplatz auf einer Bank Platz genommen hat, haben die Menschen einen großen Bogen um ihn gemacht. Und es kursierte das Gerücht, denn ihr kennt ja auch alle diesen Film
Shadow of the Vampire.
Ja. Da wird es ja thematisiert, mhm. Denn die Leute haben damals tatsächlich gedacht, der Vampir wäre echt.
Ja, richtig. Ja. Genau wie für Shadow of the Vampire. Da war ja leider ein echter Vampir.
Genau. Genau.
William Dafoe war das, glaube ich, der den Vampir spielte.
Mhm. Ja, hat er super gemacht.
Ja.
Also besonders in den Szenen, die dann die Dreharbeiten von Nosferatu darstellen, da haben die ja so 1:1 so dieses Schwarz-Weiß-Bild aus dem Film übernommen.
Ja.
Und da sah der wirklich täuschend ähnlich aus. Ja. Das hat der wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Super, ja. Super Maskenbildnerarbeit auf alle Fälle.
Ja, absolut. Ja. Naja, also, dann, um es mit meinen Worten zu sagen, ich glaube, jetzt haben wir das Horrorkapitel aber auch mal gekasselt.
So,
obwohl bei Tante Vampire gab es ja auch so eine Version, da war am Anfang so ein Zeichentrick-Vorspann, wo halt so zwei Vampire gejagt wurden, oder halt die gejagt haben.
Ja.
Der wurde
kann ich mich gar nicht dran erinnern, ja.
Ich weiß.
Okay.
Stimmt. Ja, gut, dann passt das ja wieder zusammen, Zeichentrick.
Genau.
Und Horror und Thorsten, das ist ja super. Das ist ja super. Macht ihr, muss ich jetzt mal so völlig aus dem Zusammenhang gerissen fragen, macht ihr Filmabende mit Freunden und Bekannten? Ladet ihr ein oder geht ihr irgendwo hin und lasst euch einladen oder eher nicht mehr so? Du ja?
Also, doch.
Ich nicht.
Ja. Also, nicht dann?
Ich guck mal, wenn du mal alleine an, weil dann stört sich auch keiner und du kannst es halt auch genießen.
Oder es lädt dich niemand ein.
Oder das.
Ja, okay.
Also, ich habe ja für diese Videos, die ich für deinen Kanal da produziere, habe ich ja meinen Neffen im Schlepptau, der mich dann filmt. Mhm. Und der Mike. Und der liebt Super 8. Und es vergeht kein Weihnachten, zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren, an dem wir nicht Filme gucken. Mhm. Also entweder am ersten, zweiten Feiertag oder so. Aber es ist schon so, dass er dann mit seiner Freundin kommt und dann Teile von der Familie meiner Frau sind dann auch da. Und also so Weihnachtsfilme, Disney-Filme zum Beispiel, werden grundsätzlich gezeigt. Aber ich mache das auch so außer der Reihe. Wenn ich einen schönen neuen Film bekommen habe, da gibt es immer Leute, die sagen, auch den würde ich gerne mal sehen. So war das ja zum Beispiel, ich habe mir in Italien die Vorstadtkrokodile kopieren lassen auf Super 8. Und ich bin ja seit vielen, vielen Jahren mit einem der Kinderdarsteller aus den Vorstadtkrokodilen, dem Heiner Becker, befreundet. Wir sind sehr gut befreundet. Der Film wurde ja hier um die Ecke in Nettetal gedreht. Und da, als ich den Film, letztes Jahr war das ja, glaube ich, als der aus Italien ankam, dann habe ich natürlich Heiner und seine Frau eingeladen und von uns auch noch ein paar Freunde dabei. Und dann haben wir die Vorstadtkrokodile angeschaut. Und das, also um deine Frage jetzt abschließend zu beantworten, ja, also ich mache das sehr gerne und freue mich immer total, wenn Leute sagen, wir müssten mal wieder bei dir einen Film anschauen.
Mhm. Aber machst du das so, dass du, also ich sag mal, Kopien, die du neu bekommst, die erstmal alleine anschaust und dann vorführst? So geht's mir zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich sehe die immer einmal durch, weil es kann ja auch sein, wenn du jetzt nicht weißt, wie die von der Qualität sind und so weiter, oder du hast vielleicht irgendwie einen Hacker drin und musst mal schneiden oder so. Das will's ja keinem antun.
Mhm. Ja, gut, hätte ja sein können, dass man dann sagt, ach komm, wir machen jetzt da mal eine Überraschung draus. Keine Ahnung, was der Film so hergibt, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Ich bin aber auch durchaus ein bisschen konform mit Masud, weil ich hänge auch so ein bisschen an der Geschichte, dass ich sage, am liebsten gucke ich tatsächlich alleine, weil mir geht's da wie Masud, es geht mir keiner auf die Nerven.
Keiner fragt
mich. Keiner fragt also irgendwas.
Es ist ja oft so, dass die Menschen das auch gar nicht mehr kennen. Wenn die heute vorm Fernseher sitzen und irgendeine Serie streamen, wo es dann 346 Teile von gibt, da macht das ja auch nichts aus, wenn du mal 10 Minuten rausgehst aufs Klo, du kommst ja wieder rein, wenn du dann weiterschaust.
Ja, du kannst ja auf Pausentaste drücken beim Streamen.
Ja, oder so. Ne? Aber das ist also öfter so, dass die Leute dann plötzlich anfangen zu quatschen während einer Vorführung.
Ja.
Aber das hat dann meistens auch mit dem Film zu tun und dann lasse ich mir das natürlich auch gerne gefallen. Aber ich schmücke das ja auch aus. Also ich habe so eine 120 Meter Rolle, da sind nur alte Werbespots drauf aus den 80ern. Und die zeige ich immer gerne als Vorfilm.
Hast du selber aufgenommen damals mit der Super 8 Kamera vom Fernsehen?
Nein, das gab es ja so zu kaufen. Also ne, die
Langnese-Werbung zum Beispiel oder Marlboro-Werbung.
Ja, und dann Moncherie und so Moncherie, weiter ist da mit bei. Ne? Und die letzte Werbung ist tatsächlich, auf der Rolle ist tatsächlich Like Ice in the Sunshine, dieser Spot am Strand.
Das ist cool.
Und wenn der Vorfilm dann vorbei ist, komme ich natürlich erstmal mit Eiskonfekt, bevor ich den Hauptfilm zeige. Ne?
Auch mit so einem
Bauchlädchen dann. Ne?
Genau. Und ein Mützchen auch.
Naja, wir wollen es nicht übertreiben, aber es schafft ja doch für die Leute irgendwie so ein gewisses Wohlfühlklima und es sind so Erinnerungen dabei. Man muss die Leute einfach nur mal locken und das einmal machen und dann sind die irgendwie angefixt und sagen dann, ach Mensch, dann müssen wir bald mal wieder einen Film gucken, weil das war so schön.
Definitiv.
Das stimmt, wenn man das so sieht und das so ein bisschen ausschmückt, dann kann man das zu einem richtigen schönen Event quasi so ein bisschen hochzaubern, sage ich mal. Das ist natürlich was Tolles, wenn man dieses Feeling wieder komplett für alle zurückholt, das finde ich gut.
Ich habe das auch schon gemacht im Sommer, abends oder beziehungsweise bei Einbruch der Dunkelheit, dass ich den 16mm Projektor mit in den Garten genommen habe.
Open-Air-Kino.
Open-Air-Kino und das kommt auch bei den Leuten total gut an. Ne? Das ist also immer eine schöne Sache. Und ich mag es einfach, in Gesellschaft zu sein. Ich ertappe mich oft dabei, wenn ich mir alleine einen Film angucke, dass mir das dann so nach der ersten Rolle langweilig wird und dann gucke ich was anderes und hinterher habe ich irgendwie 10 Filmrollen da liegen und keinen zu Ende geguckt. Ja, genau. Und wenn man sich so Leute einlädt, dann ist man ja gezwungen, den Film auch bis zum Ende zu gucken. So.
Okay.
Wie viele Komplettfassungen hast du denn?
Du machst, das kann ich gar nicht sagen. Also ich verkaufe ja auch zwischendurch immer mal wieder was. Also ich sag mal, hauptsächlich habe ich natürlich die Disney-Komplettfassungen zu Hause und wenig Spielfilme. Also da hatte ich ja gesagt, Louis de Finesse ist da irgendwie dabei. Da habe ich Komplettfassungen, aber auch in 16 mm. Und ich habe natürlich Komplettfassungen auch in 16 mm. Deshalb, aber ich weiß gar nicht genau, wie viele das insgesamt sind. Also viel ist es nicht. Ich sag mal, vielleicht insgesamt 20 oder so.
Okay.
Vielleicht.
Dann
ja,
bin ich ja noch, schon eine Menge. Da bin ich ja mit meinen zwei Komplettfassungen noch einigermaßen im grünen Bereich.
Ich habe gar keine.
Ich habe nur King Kong und die Weiße Frau als Komplettfassung.
Ja.
Habe ich mal bei eBay geschossen für knapp 100 Euro.
Ja, und der will ihn mir nicht verkaufen.
Und Fun in Acapulco in Deutsch.
Ja, ja.
Den habe ich auch für 70 Euro bekommen, glaube ich.
Dann darf es auch
ein Ding machen.
Du darfst Fun in Acapulco behalten und gibst mir den King Kong dafür.
Also von Elvis habe ich auch die eine oder andere komplett.
Welche denn? King Creole oder hier?
King Creole, also der ist ja in Schwarz-Weiß.
G.I.
Blues.
Genau.
Ja, den habe ich auch. Und dann gibt es noch einen, der heißt, glaube ich, Rustabout.
Rustabout. Mhm. Und wie war Las Vegas? Da gab es eine Schnittfassung.
Da gibt es eine Schnittfassung. Und ich habe tatsächlich eine ganz tolle zweiteilige Schnittfassung von King Creole. Die finde ich super. Die ist perfekt. Mhm. Reicht vollkommen aus, der Film. Der ist im Übrigen im Kontrast viel schöner als die Komplettfassung. Da habe ich nämlich auch mal zwei Rollen von gesehen.
Ich habe den Einteiler mit, wo der auf Hawaii da die, sein Vater ist irgendwie Ananas-Plantagenbesitzer oder was.
Mhm.
Und der kommt da irgendwie aus.
Wie mein Vater.
Ich glaube, der hieß nämlich Blue Hawaii.
Ja, das könnte Blue Hawaii sein.
Ist, ja, ist naheliegend, ja. Ist naheliegend bei Hawaii.
Den hätte ich auch gerne als Komplettfassung, weil er ja auch sehr gute Musikstücke drin hat und auch die Story sehr witzig ist.
Ich muss gerne ehrlich sagen, es gibt wenig Elvis-Filme, die ich richtig gut finde. Also die meisten sind ja so diese, wir stellen ihn jetzt zur Schaufilme, aber ich mag so die frühen Filme, die er gemacht hat. King Creole finde ich zum Beispiel gut, weil da passt es zusammen, der Film hat Story. Ich fand später Charro super.
Und der andere, der davor war. Der Schwarz-Weiß.
Ja, er hat ja auch schon mal dann davor noch einen Western gemacht und so.
Auch ein trauriger Film eigentlich war, ne?
So. Und nachher diese Fun-Filme waren okay als Unterhaltung und man ging ins Kino und hat Elvis geguckt.
Und dieser Boxerfilm war auch nicht schlecht gewesen mit ihm, wo auch Charles Bronson ja eine Nebenrolle spielt.
Ja.
Ich liebe ja den G.I. Blues, deshalb habe ich den ja auch komplett, weil das ist ja.
Muss sie denn so
straight
lane out?
Es spielt ja in Eltville am Mittelrhein und in Rüdesheim sind ein paar Szenen gedreht.
Ja, aber das Problem ist gewesen, dass Elvis niemals selber da war, sondern er spielt an so einer Leinwand.
Richtig. Und die hatten ein Double, ein Elvis-Double, der war in der gleichen Armeeeinheit wie Elvis Presley und der Regisseur Norman Taurog hat den entdeckt sozusagen. Er war jetzt zwei Köpfe größer als Elvis.
Fällt ja nicht auf, großartig.
aber der sah ihm schon verdammt ähnlich. Und der wurde dann, also dieses Double wurde dann natürlich von Weitem und von hinten gefilmt. Und die steigen dann in die Köln-Düsseldorfer, in den Ausflugsdampfer und so weiter.
Richtig.
Und hinterher ist es dann so zusammengeschnitten. Auch Elvis steht ja teilweise, wie du gerade richtig bemerkt hast, vor einer Leinwand.
Ja.
Aber es finden halt, oder die Kabinenseilbahn in Rüdesheim, die haben ja so einen Wagen komplett nachgebaut, dass der original so aussah wie die anderen. Und er fährt dann da praktisch, er sitzt in dieser Gondel mit seiner Tusnelda.
Genau.
Und hinten siehst du wunderbare Aufnahmen von Rüdesheim. Und ich finde diesen Film irgendwie, auch wenn der kitschig ist, ich finde zum einen die Musik ganz gut in diesem Film. Es war, glaube ich, ein Elvis-Film mit den meisten Musiktiteln.
Mhm.
Und dann habe ich natürlich noch eine persönliche Verbindung, weil mein Vater Elvis in Bad Nauheim, als er dort stationiert getroffen hat. Ja, genau. Ja.
Was ihr alles wisst über so Filme, das weiß ich gar nicht.
Kann das sein, dass Elvis niemals halt außerhalb drehen durfte, weil halt sein Manager, dieser Colonel, der gar kein Colonel war,
dass
der halt eigentlich nicht legal in Amerika halt Bürger war. Und wenn er halt aus Amerika rausgegangen wäre, wäre er wahrscheinlich nicht mehr reingekommen. Mhm. Deswegen musste er irgendwie in Amerika bleiben halt. Es wurden auch viele Filme halt so. Acapulco wurde ja auch teilweise mit Second Unit und mit Leinwand gedreht.
Das kann natürlich sein. Also, ja. das habe ich bisher noch nicht gewusst, aber klingt logisch. Ja.
Ja, ne? Deswegen wäre natürlich schöner gewesen, wenn er echt an den Orten gewesen wäre halt. Ich meine, Blue Hawaii, da spielt er, glaube ich, in Hawaii, weil Hawaii gehört ja noch zu Amerika, ne?
Ja.
Und da war das ja kein Problem gewesen.
Ja. Aber die Rüdesheimer sind ja trotzdem stolz, auch wenn der nie in der Kabinenseilbahn saß, wird der Film in Rüdesheim auch hin und wieder mal Open Air aufgeführt, weil die haben den Film zu ihrem Rüdesheim-Film erklärt.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Gab es denn diesen Puppenspieler da oben auf dem Berg mit den Marionetten da, wo der dann Elvis dann auch singt mit ihm, muss sie denn?
Ja.
Gab es denn wirklich diesen Puppenspieler?
Oder was Ähnliches? Das soll ja, also die Kulisse ist ja original nachempfunden unten in Rüdesheim an der Bremserburg und zwar an dieser Mauer. Mhm. Da steht dieses Kasperle-Theater. Okay. Das war ein, wenn ich mich recht erinnere, ein Schauspieler mit deutschen Wurzeln. Das wurde auch in den USA gedreht.
Okay.
Ist natürlich möglich, dass es da zu dieser Zeit auch Kasperle-Theater-Vorführungen gab. Aber ich glaube nicht, dass es sich da um eine real existierende Person handelte.
Okay. Ja, sein können. Ja.
Habt ihr so zum Abschluss, habt ihr noch so eine Super 8 Anekdote, wo ihr sagt, das war mal eine Situation, an die ich mich total gerne erinnere oder auch vielleicht total ungerne erinnere oder ein besonderer Moment, als ihr nach vielen Jahren endlich einen Film, den ihr haben wolltet, bekommen habt oder irgend sowas in der Art?
Wow.
Ja, ich weiß, die Frage kommt unvorbereitet.
Bestimmt der Thorsten bestimmt irgendwas hier mit seinem Zeichentrickfilm.
Es ist allgemeines Schweigen angesagt. Ich merke das schon hier.
Ja, weil das müsste man ja ganz tief in den Hirnwindungen kramen, um deine Frage zu beantworten.
Ja, ich hätte sie vorher per Post schicken sollen, ich weiß.
Richtig, richtig. Ich meine, es handelt sich bei uns ja auch um alte Männer. Das darf man ja nicht vergessen.
Ja, wem sagst du das?
Boah, das war daneben. Was gibt's denn da? Irgendwelche Anekdoten.
Also jetzt habe ich tatsächlich auch die Frage schon wieder vergessen. Was sollte das sein? Ein Schockmoment mit Super 8 oder woran
Nein.
hattest du gesagt?
So eine für dich persönliche oder für ja auch unpersönliche Super 8 Geschichte, dass du sagst, das war so in meinem Super 8 Leben eine interessante, tolle, lustige oder auch weniger schöne Situation, weil ich sag jetzt mal, jetzt als blödes Beispiel, was mir halt schon passiert ist, du guckst dir einen Film an, den du unendlich liebst und der Projektor frisst ihn auf. Das ist, glaube ich, das Horrorszenario. Oder eben auch was anderes, anderweitiges zu sagen, du hast einen ganz tollen Moment. Ich zum Beispiel habe, es ist noch nicht so lange her, aber kann mich an das Gefühl noch erinnern, nachdem ich endlich von Gremlins die Schnittfassung von Darren erworben hatte und sie endlich hier ankam. Ich war zu dem Zeitpunkt auf einem Schiff unterwegs beruflich. Das heißt, ich wusste, der Film liegt hier zu Hause und ich kann hier nicht gucken. Und dieser Tag, dieses Abwarten, weißt du, so bis man dann zu Hause ist und man ist endlich da und jetzt schmeiße ich das Ding auf den Projektor und jetzt gucke ich mir das an. Das war so ein sehr schönes, tolles Erlebnis, was ich so hatte.
Das kann ich total nachvollziehen. Aber ich glaube, solche Momente hatten wir alle schon. Ne?
So, also ich wollte damit auch keine Exklusivität von mir sagen. Ich wollte einfach nur ein Beispiel geben und euch ein bisschen aus der Reserve locken. Ja. Aber es gelingt mir nicht offenbar.
Ja, wir haben uns, also sowohl Masud und als auch ich, haben uns jetzt in dieser Podcast-Folge den Mund ja schon fusselig geredet.
Vor allem du.
Danke dafür.
Gerne.
Aber wenn ich so recht drüber nachdenke, über deine Frage, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, vielleicht fällt mir ja bis zum nächsten Podcast irgendwas ein.
Ja, das wäre schön. Dumm ist halt nur, dass es dann nicht mehr zur Frage passt, ne? Ja. So, weißt du, ich kann das jetzt schon förmlich sehen, Masud. Weißt du, das macht sich gerade in meinem Kopf breit. Wir machen eine neue Folge über den, weiß ich nicht, Katalog von irgendwas, von Marketing und wir
oder
reden
von
dann
Dr.
da,
Müller.
Ja, den gehen wir auch noch durch. Weißt du, und das Erste, was Thorsten erzählt, ist die Anekdote, die so gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Da muss ich dann wieder an den Schnitt, ja. Dr. Müller.
Praktisch, ey.
Dr. Müller ist so, zieht sich heute so ein bisschen durch die Folge. Das finde ich toll.
Aber ich fand das schon krass, dass sie teilweise bei Dr. Müller hier so reitende Leichenkommissar X oder sonst die Hexenjäger, glaube ich, auch da im Schaufenster manchmal, dass sie solche Filme angeboten haben.
Gäb's auch von Dr. Müller Kataloge? Gibt's sowas noch? Ich möchte das besprechen, bitte.
Aber ist das, vielleicht Das noch ganz zum Schluss, Masud.
Ja.
Könnte das daran liegen, dass diese Filme FSK 18 waren, genauso wie die anderen Schmuddelfilme?
Ja, das könnte möglicherweise daran gelegen haben.
Ach was?
Ne? Die hatten ja so einen roten Aufkleber mit FSK 18, ne?
Ja,
ja, weil ich kann mir vorstellen, dass die zum Beispiel bei Fotoquelle nicht rumstanden. Ne?
Oder höchstens irgendwie in einem geschlossenen Bereich vielleicht, ne?
Ja.
So wie damals
ja.
in den Videotheken, da hinter dem Vorhang oder was.
Mhm. Ja, genau, genau. Ne? Das könnte eine Erklärung sein dafür, ja.
Das war auch
so, ich habe heute wirklich genug geredet und ich fordere den Lödi hiermit auch auf, mindestens eine halbe Stunde von meinem Gequatsche rauszuschneiden.
Das kannst du sowas von vergessen. Die Welt soll ruhig hören, was du so zu erzählen hattest. Oder auch nicht. Ich meine, ich habe ja auch immer, ich kann ja immer viel sagen, ohne wirklich was zu erzählen. Das ist ja auch eine meiner Stärken.
Das ist das Los der Entertainer.
Ja, ich weiß.
Ja, ja, genau.
Umso schöner fand ich es eigentlich, dass wir uns heute mal so zusammengesetzt haben und gesagt haben, das ist einfach mal eine Folge ohne Sinn und Verstand, ohne roten Faden. Es hat mir trotzdem eine Menge Spaß gemacht. Sollten wir wiederholen, so alle 2 Tage. Nein.
Einmal die Woche.
Nein, das sollten wir aber auf jeden Fall wiederholen. Das finde ich gut. Ich glaube, das gefällt uns allen. Ich hoffe, ihr hattet einen ähnlichen
Runde.
Spaß
genau.
wie ich.
Ja, absolut schöne Runde. Was sagst du, Masud?
Ich fand das auch sehr witzig, also sehr interessant. Und es hat mal Spaß gemacht, sich mal ein bisschen auszutauschen. Aber du kannst mir noch mal ein paar Sachen erklären, also mit diesem fliegenden Holländer da in Amsterdam, weil der war ja früher öfter auf der letzten oder vorletzten Seite vom Super 8 Sammler. War da diese riesige Annonce drin. Wann ist der Laden abgefackelt?
Wann?
Ja.
Oder wann? Lass das mal so 15 Jahre vielleicht her sein.
Okay. Weil da wäre ich auch gerne mal hingefahren.
Ich muss ganz kurz einschließen, um jetzt für alle Hörer, die jetzt denken, hä, wo kommt denn die Frage jetzt her, muss ich vielleicht ganz kurz erklären, dass Thorsten und ich gestern schon eine Podcast-Folge aufgezeichnet haben und ich die für die beiden, nachdem sie fertig produziert war, schon mal online gestellt habe. Masud hat die gehört und stellt jetzt diese Frage zu dieser Podcast-Folge, die ihr doch gar nicht gehört haben könnt. Oder ihr habt sie vielleicht schon gehört, ich weiß gar nicht, wann ihr rauskommt. Aber es ist auch egal, ich habe so gesagt, komplett den Überblick verloren. Wenn hier ist es von der einen bis zur nächsten Folge Anschlussfehler ohne Ende, ist bis alles nicht mehr so, wie es mal war.
Okay. Weißt du was, Lödi?
Ja.
Ich fange jetzt mal an und sage wie immer bye-bye.
Ja.
Und
bis zum nächsten Mal.
Genau. Und du hast das Schlusswort.
Und ich wiederhole nochmal, ich verspreche euch, Masud bekommt hier bei mir keinen Alkohol.
Scheiße.
Und er hat auch keinen getrunken und er ist einfach so. Er kam schon so gut gelaunt die Treppe rauf, durchs Treppenhaus, pfeifend, lustig, singend. Ich denke, was ist los heute? Ne? Hat er so gemacht. Nichtsdestotrotz, ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart und ich danke mir, dass ich das alles ausgehalten habe.
Sehr gerne.
Ja. Wenn ihr, liebe Hörer, da draußen noch irgendwelche Ideen habt oder was zu den Folgen sagen wollt, schreibt uns eine Mail, podcast@flimmerkino.tv. Da könnt ihr hinschreiben oder wenn ihr den Podcast bei YouTube hört, einfach da in die Kommentare schreiben. Ansonsten kennt ihr alle Wege, wo ihr uns erreicht. Die muss ich euch nicht jedes Mal wieder vorbeten. Das war's für diese Ausgabe. Ich habe noch keine Ahnung, wann die online kommt und ich kann euch versprechen, es gibt ein paar Outtakes. Ob ich die im Hintergrund vielleicht noch als Hidden Track, wie man so schön sagt, an den Podcast dranhänge, das weiß ich aber noch nicht genau.
Eine Frage habe ich noch, Lödi.
Ja, klar.
War das denn eventuell, das könnte die längste Podcast-Folge ever sein, die wir produziert haben?
Diese hier?
XXL.
Ja. Kann ich dir sagen, wenn ich es schaffe, noch 2 Minuten durchzuquatschen, dann ist sie es. Ansonsten ist es die von gestern, die wir aufgezeichnet haben.
Okay. Du lieber Himmel, der war ja wieder mit mir.
Ich komme aber länger also vor.
Ja,
also ich
kam ja auch länger vor.
Ich verzweifle, Basti. Ja. An dieser Sache verzweifle ich. Also ich muss mir eine andere Strategie überlegen. So, tschüss.
Werden wir alle irgendwie tun. Das war's von, ja, Masud hat bestimmt auch noch eine halbe Stunde was zu sagen.
Ja, bestimmt. Also, ne? Es gibt auf alle Fälle noch viele Sachen, die noch nachfahren konnte. Ich hätte den Thorstock gefragt, ob er auch noch diesen Engländer kennt da.
Das Schlimme ist an der Stelle, ich habe ihm da jetzt so eine Vorlage gegeben und meinte das eigentlich spaßhaft und er holt ernsthaft nochmal an. Er holt Luft und spricht ein einfach weiter Schluss jetzt damit. Ich würge dich jetzt ab. Ich würge uns jetzt alle ab. Das war's für diese Folge von der Episode. Von der muss ich mich jetzt erstmal wiederholen. Wo sind meine Tropfen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß in eurem und unserem Flibberkino und sage tschüss, bis bald, macht's gut. Der Masud, der Thorsten und der Lödi.
Ciao.
Alle sind sie jetzt weg. Wiederhören.
Flimmerkino, der Podcast. Immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf www.flimmerkino.tv.